Hyperpolitik. Ein Jacobin Podcast.
20.000 Elefanten sollen nach Deutschland kommen. Und gibt es die Cancel Culture eigentlich wirklich? Und wenn ja, für wen? Warum wurde Nancy Fraser ausgeladen? Und zu guter Letzt ein TV-Duell der besonderen Art zwischen CDU und dem Faschisten Höcke in Thüringen. Und die Frage, kann man den Faschismus aufhalten in einem TV-Duell oder mit einer Petition? Das und viel mehr bespreche ich heute bei Hyperpolitik. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge mit großen, aufgeregten, hyperpolitischen Zeiten ohne politische Folgen. Darum geht es hier jede Woche bei Hyperpolitik. Das ist ein Jacobin-Podcast. Wir sind ein linkes, ein sozialistisches Magazin, arbeiten hauptsächlich ehrenamtlich und freuen uns über jeden Hörer und jede Hörerin und alle Kommentare. Auch vielen Dank an dieser Stelle für die Kommentare zur letzten Sendung, denn es gab eine Pause. Das hat ist euch aufgefallen und hat ihr habt es vermisst. Also schön, das zu hören. Und dank dieser Kommentare bin ich eben auch auf ein Thema gestoßen, das gleich das erste Thema sein soll. Beziehungsweise ich habe es nicht nur von den Kommentaren gehört. Ich war am Wochenende Unterschriften sammeln und an einem Infostand, dazu komme ich später noch, aber jedenfalls war ich in Brandenburg Unterschriften sammeln und da sagte eine ältere Frau zu mir, wussten Sie, dass jetzt 20.000 Elefanten aus Afrika zu uns kommen? Und ich dachte mir, es war ein bisschen schwieriger Infostand, manche haben auch gesprochen über die was es am Himmel gibt und so, also es waren viele Leute sowieso ein bisschen verschwörungstheoretisch unterwegs, deswegen habe ich das nicht so ganz ernst genommen, es stand auch in der Bild-Zeitung und dachte so, ich hoffe, das ist jetzt kein Codewort für Migranten oder so, ich war mir nicht so ganz, man weiß es ja nicht, ne, also man ist in Brandenburg, man weiß es nicht. Dann aber später wurde ich von mehreren Seiten nochmal auf diese Geschichte aufmerksam gemacht, die eben, wenn sie jetzt in der Bild-Zeitung erscheint, der Präsident von Botswana sagt, er schickt gerne nach Deutschland 20.000 Elefanten. Da kriegt man erstmal, da runzelt man erstmal die Stirn. Aber dahinter steckt tatsächlich eine ernsthafte Geschichte, die uns mehr über den Kapitalismus und die Weltwirtschaft erzählt, als die meisten anderen, die man so in den Nachrichten hört. Von daher dachte ich, okay, das ist eigentlich Hyperpolitik par excellence. Es ist aber tatsächlich ganz interessant, deswegen für mich die Geschichte der Woche. Und zwar geht es darum eben, dass Steffi Lemke, die Umweltministerin, man vergisst sie manchmal, die grünen Minister im Kabinett, es gibt sie. Sie hat wollte eine Regelung in der EU verschärfen nach Importen von Trophäen, also Tiertrophäen. Klingt jetzt erstmal plausibel, man sollte jetzt keine Bären oder Löwen oder eben Elefantentrophäen in die EU importieren. So weit, so gut. Aber jetzt gibt es natürlich Widersprüche in der kapitalistischen Weltwirtschaft. Zum Beispiel, dass es in Botswana nach mehreren Jahren von Naturschutz und Tierschutz, also Elefanten galten als gefährdete Arten, zu viel gewildert, zu viel erschossen und getötet, Elfenbein transportiert vor allem nach Asien. Das sollte unterbunden werden. Das heißt, es wurde in Naturschutzgebiete. Jetzt ist es in Botswana wohl so, und ich zitiere nur, ich habe kein tiefergehendes Wissen dazu, dass die Elefantenpopulation eben sehr, sehr groß ist. Also so groß, dass dieses Land nicht mehr damit klarkommt. Und das während zum Beispiel einer Dürreperiode oder Hungerperioden die Elefanten tatsächlich zu viel Wasser und Nahrung verbrauchen und deswegen die Menschen hungern müssen. Das ist tatsächlich ein bisschen absurd, dass wenn die Weltgemeinschaft entscheidet, es gibt mehr Naturschutz und gefährdete Tierarten sollen geschützt werden, natürlich. Wenn das aber zur Folge hat, dass ein armes Land sich nicht mehr leisten kann, die Menschen zu ernähren, dann beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz, weil wir dann, das ist einfach widersprüchlich und irrational. Das heißt, Botswana hat das Problem, zu viele Elefanten zu haben, die sie loswerden wollen. Und jetzt diese Tiertrophäen, Importschutz, extra Vergütung, die Steffi Lemke fordert, würde eben den notwendigen Abschuss der Tiere in Botswana gefährden und das Exportmodell, also auch die Einnahmen des Staates. Also ich weiß nicht, ob es sich dann um einen Staatsbankrott handelt, wenn man die Tiere nicht mehr abschießen darf, aber in jedem Fall ist es offensichtlich ein Problem. Und es ist dann ein Problem, wenn eine europäische, eine deutsche Ministerin ein Verbot ausstellt und eben nicht mit den Menschen vor Ort spricht. Das ist eigentlich typische, man könnte sagen, ja, typische westliche oder europäische Arroganz vermutlich. Und eben der Präsident von Botswana hat dann halt der Bild-Zeitung ein Interview gegeben. Er meint es todernst, er kann gerne 20.000 Elefanten nach Deutschland schicken, damit sie mal sieht, wie das so ist, wenn es mehr Tiere gibt als Menschen. Eigentlich also ganz amüsant und verweist auf ein darunter liegendes Problem, dass wenn eigentlich richtige Schutzmechanismen oder richtiger Klimaschutz oder auch Naturschutz, ich fasse das jetzt ein bisschen weiter, diese Frage von Tierschutz und Naturschutzgebieten, wenn diese relativ pauschal von dem globalen Norden oder von der ersten Welt oder von aus Europa kommt und einfach aufoktroyiert wird auf afrikanische Länder zum Beispiel, dann kann eben so etwas passieren. Und Steffi Lemke, und das ist dann leider eben so symptomatisch für die Grünen, dass sie wirklich eigentlich offensichtlich jetzt diesen Fauxpas haben, weil sie eigentlich gar nicht versteht, was da jetzt das Problem ist. Also es wird sich wahrscheinlich irgendwie lösen lassen, gehe ich mal davon aus, das ist eine witzige Geschichte. Ich habe erst gedacht, wie gesagt, es ist ein versteckter Rassismus oder irgendeine neue Verschwörungstheorie, die durchs Land geistert, aber sie hat ganz irdische materielle Grundlagen. Insofern, ich weiß nicht, ob wir so viele Zoos und Flächen haben, wobei in MV ist wirklich viel Platz. Also vielleicht, ja, könnten wir tatsächlich diese 20.000 Elefanten gebrauchen. In jedem Fall danke an Mattis für diesen Hinweis. Ich muss es noch extra dazu sagen, weil ich wollte ihm auch nicht glauben, dass es eine interessante Geschichte ist. Und er hat geschrieben, falls du das Video erwähnst, also er hat mir ein Video dazu geschickt, kannst du dann bitte meine Mama grüßen mit den Worten schöne Grüße an Beate von deinem Sohn Mattis. Also, liebe Beate, schöne Grüße von deinem Sohn Mattis. Er ist noch viel lieber, er schreibt noch darunter. Oder wenn du das nicht sagst, dann sagst, ich brauche keinen Frauentag, um meine Mutter zu grüßen. Frauentag ist immer. Also ja, schöne Grüße an Beate. Du hast einen tollen Sohn. Ich habe ihn ernst nicht ernst genommen, aber er hatte recht. Ja, so viel zu den Elefanten. Das hat mich auch sehr bewegt. Eine andere Geschichte, die jetzt ein bisschen seriöser ist. Ich wechsle wieder zu den seriösen Themen des Lebens. Ich wollte erst über die Antilopen-Gang sprechen, aber habe es mir jetzt verkniffen. Ein artverwandtes Thema, aber ein bisschen ernsthafter, und das trägt auch noch mal mehr dem Rechnung, was insgesamt als Prozess passiert. Denn es geht darum, dass ja von rechts immer wieder der Vorwurf kommt, dass Menschen an Universitäten oder Meinungen gecancelt werden. Und man hat ja eigentlich schon keinen Bock mehr, darüber zu reden, weil man denkt, Cancel Culture ist eine Erfindung des rechten Kulturkampfs. Stimmt auch soweit. Verdeckt aber die Wahrheit, dass es natürlich trotzdem auch eine echte Cancel Culture gibt. Oder vielleicht sollte man es nicht mit diesem Begriff bezeichnen, sondern eher sagen, es gibt schon Verbote von Meinungen oder auch Entlassungen. Also so keine Berufsverbote, soweit würde ich nicht gehen, aber schon Ausladungen. So war das zum Beispiel, wir hatten das in einer der ersten Hyperpolitik-Folgen, da hat sich Nils das genauer angesehen, mit der Ausladung, da ging es um das biologische Geschlecht. So etwas gibt es. Wenn also irgendeine Wissenschaftlerin, irgendein Wissenschaftler an den Unis ausgeladen wird, dann ist das auch von links zu kritisieren, selbst wenn wir die Meinung nicht geil finden. Und man sollte im wissenschaftlichen Diskurs, ich glaube, so war auch unser Fazit in dieser Folge, sollte man das aushalten können und eben mit Argumenten, also sowohl von Seiten der Studierenden als auch von Seiten der Universitätsleitung, sollte man eigentlich dagegen halten können, wenn es sich um eine Quatschmeinung hält. Es gibt Grenzfälle, lädt man Faschisten ein, muss man sozusagen, muss man rechte Intellektuelle, kann man die nicht auch ausladen? Das ist dann auch eine Debatte wert, aber es einfach so zu tun, ohne darüber zu sprechen, ist in jedem Fall auch sehr, sehr feige. Worüber ich eigentlich sprechen wollte, der aktuelle Aufhänger zu diesem Thema ist die Ausladung oder besser gesagt der Nichterhalt einer Professur von Nancy Fraser. Nancy Fraser, nicht zu verwechseln mit der deutschen Innenministerin Nancy Faeser. Ich spreche über die amerikanische Marxistin und Philosophin Nancy Fraser, die gerade vor 2 Jahren einen Vortrag gehalten hat über ihr Buch, über verschiedene Ausbeutungsformen im Kapitalismus und die jetzt also eine Professur erhalten sollte und aber diese Professur nicht erhalten hat. Wie hieß sie, die Magnus? Auf jeden Fall eine Professur. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Und sie hat diese jetzt nicht bekommen. Sie wurde von der Universität Köln eben ausgeladen, dass sie diese Gastprofessur nicht antreten soll. Das war schon vertraglich geregelt. Und sie hat jetzt im Interview mit Hanno Hauenstein in der Frankfurter Rundschau, das gibt's auch auf Englisch bei Jacobin, interessanterweise, interessante Kombination, hat sie sich da nochmal erklärt, wie es dazu kam. Denn es ist ein typisches Phänomen, das habe ich jetzt auch schon das hatten wir bei der Berlinale jetzt in einer Folge und hatten wir jetzt auch schon mehrfach auch mit Judith Butler, dass auch jüdische Wissenschaftlerinnen ausgeladen werden in deutschen Universitäten, weil sie sich mit den Palästinenserinnen und Palästinensern solidarisieren. So hat Nancy Fraser also im November eine Erklärung, einen offenen Brief mitgezeichnet, die hieß Philosophy for Palestine. Und sie sagt, ihre akademische Freiheit wird daran eingeschränkt, wenn jetzt Monate später, nachdem sie diesen Brief unterzeichnet hat, nachdem sich die Situation im Gazastreifen sogar noch weiter verschärft hat und sie sagt, ich stehe zu dieser Unterzeichnung, es ist vielleicht sogar noch notwendiger als im November. Ich halte einen Vortrag über Ausbeutungsformen im Kapitalismus, das hat nichts mit diesem Brief zu tun. Monate später schreibt mich der Rektor an der Universität Köln und ich werde ausgeladen. Nancy Fraser wirkt relativ wütend in diesem Interview, auch wie das kommen konnte, dass man ihr keine Möglichkeit gibt, auch darüber zu sprechen, sondern sie eben einfach auslädt. Und ich glaube, das ist eine Übervorsicht bis hin zu Angst, auch von Universitätsleitungen, die halt den Eklat fürchten, dass dann irgendwie rauskommen könnte, oh, Nancy Fraser hat im November diesen Brief unterzeichnet. Da sind Begriffe drin wie Genozid, Apartheid. Das ruft vielleicht nicht akut zum Boykott Israels auf, aber trotzdem ist das etwas, das wir nicht akzeptieren können. Diesen Eklat können wir uns hier nicht leisten, deswegen laden wir sie lieber aus. Was aber passiert ist, dass es dann einen Eklat um den nicht geschehenen Eklat gibt, weil natürlich jemand wie Nancy Fraser dann trotzdem ihre Stimme erhebt und das sagt und natürlich auch jetzt eine große Unterstützungswelle aus ihrer Universität in New York kam von anderen Philosophinnen und Philosophen, weil, und das hatte ich auch schon in der Folge zur Berlinale gesagt, es schon ein spezifisch deutsches Phänomen ist, Wissenschaftlerinnen so auszuladen oder bei dem Thema wirklich so einen Standpunkt zu vertreten, andere sehr, sehr schnell als antisemitisch zu labeln und damit auch selbst, und das ist in dem Fall ja wirklich das Absurde, jüdische Stimmen wie Nancy Fraser also zu canceln. Das bekommt dann immer einen Dreh, wo man sagt, dass viele andere deutsche Institutionen für sich genommen die Staatsräson so ernst nehmen, dass sie halt dann wiederum wissenschaftliche Freiheit oder Kunstfreiheit wiederum canceln, hat Nancy Fraser es eben auch selbst gesagt. Sie sieht es so, dass sie ihrer wissenschaftlichen Freiheit nicht nachgehen konnte. Und das Interessante an dem, wie sie es auch beschreibt, ist, dass sie eben nicht sagt, dass das Problem die AfD ist in Deutschland oder die rechten Parteien, die jetzt davon profitieren würden, dass es diese Art von Cancel Culture gibt, sondern dass es der rechte Zentrismus ist, der das befördert. Und das finde ich tatsächlich interessant, weil das so in der deutschen Debatte, deswegen zitiere ich das jetzt auch so ausführlich, nicht so häufig gesagt wird, weil immer gesagt wird, okay, es gibt eine liberale Öffentlichkeit und diese Staatsräson ist klar und deutlich. Aber man würde sie nicht, oder wir würden es nicht als rechten Zentrismus bezeichnen. Aber Nancy Fraser sagt das eben eindeutig so, dass die Institutionen, die Bundesregierung, aber eben auch Institutionen wie die Universitäten diesem rechten Zentrismus folgen und Antisemitismus als Vorwand benutzen, um unliebsame Meinungen eben zu canceln. Und das, finde ich, hebt dann schon nochmal, also in der Klarheit, wie sie es ausdrückt, hebt schon nochmal diese Debatte um Cancel Culture auf eine andere Ebene, weil, ich hatte es eben eingangs gesagt, normalerweise in unserem Diskurs gilt es als etwas, dass die woken Linken die ganze Zeit unliebsame Meinungen canceln. Und ich würde eben auch sagen, dass, oder hätte bis vor wenigen Monaten noch gesagt, das ist ein übertriebener rechter Kulturkampf. Mittlerweile ist es so paradox, hat es sich gedreht, dass dieser rechte Zentrismus tatsächlich selber diese Taktiken des Cancelns oder der Ausladungen verwendet, um unliebsame Meinungen aus dem Diskurs zu wischen oder eben zu verdrehen. Und das ist in der Tat, würde ich sagen, hat eine neue Qualität, sodass wir uns weiterhin von links nochmal ganz anders mit dieser Problematik von Cancel Culture beschäftigen müssen. Ich habe es eben eingangs schon gesagt, eigentlich sollten wir grundsätzlich gegen jede Form dieses Unterdrückens von wissenschaftlicher oder akademischer Freiheit sein, weil sie im Zweifel bei einer so rechten Hegemonie, wie wir sie haben, eigentlich immer gegen uns zurückschlägt. Also das gibt es jetzt auch bei Exmatrikulation an den Unis zum Beispiel. Diese Mechanismen werden häufig auch gegen linke Meinung verwendet. Und deswegen sollte man etwas wie Berufsverbote, sei es auch gegen Höcke, ich komme jetzt gleich nochmal im Hauptthema drauf, sollte man nicht forcieren, weil man im Zweifel damit Tür und Tor öffnet für eine Praxis, die häufig auch immer in der Geschichte gegen Kommunisten oder eben auch gegen Linke selbst gewandt wurde. Insofern Vorsicht damit, und Nancy Fraser ist eben ein sehr aktuelles, akutes Beispiel, wie das passieren kann und normalisiert werden kann, dass jemand, die eigentlich eine anerkannte linke und marxistische Philosophin ist, dann nicht mehr sprechen kann. Oh nein, jetzt wollte ich wieder trinken. Okay, ich lasse es. Ja, wo wir aber schon beim Thema wären, Höcke, ich habe das jetzt schon, das dreht sich jetzt schon, die ganze Folge dreht sich schon so ein bisschen um ihn. Der aktuelle Aufhänger ist ein TV-Duell, das es geben soll bei Welt. Und Welt ist jetzt ja, oder der Welt-TV-Sender ist ja kurz hinter Servus-TV, die sie aufgekauft haben. Also ist eigentlich einfach ein rechter Sender, der aber immer mehr Aufmerksamkeit bekommt und jetzt eben so ein TV-Duell mit dem thüringischen Landeschef der CDU, Mario Vogt, und eben Höcke stattfinden lassen will, weil man sagt, und das ist jetzt formal erstmal richtig, dass die beiden Spitzenkandidaten der stärksten Parteien gegeneinander antreten sollen. Das waren immer Bodo Ramelow gegen Björn Höcke. Jetzt ist es aber Mario Vogt, weil die CDU die Linke überholt hat. Das ist jetzt erstmal so richtig. Die Frage ist, braucht man mehrere Monate vor einer Landtagswahl schon diese Art von TV-Duell? Muss man dies so inszenieren und muss man sich dann nicht auch politisch fragen, ob man dann dieser ganzen, ob man halt diesem Zweikampf dieser beiden Männer und dieser beiden Parteien, insbesondere halt dann auch des Höcke-Flügels, muss man dem eine Bühne geben? Das kann man sich ja schon fragen. Gleichzeitig, und da ist jetzt wieder so eine Übersprungshandlung von Linken, die sagen, ja, eben auf gar keinen Fall, kann man eigentlich nur verlieren, das muss verboten werden. Jetzt kann man einem privaten Sender eben nicht verbieten, so eine Sendung zu machen. Sie können theoretisch halt alles machen. Und es ist auch, glaube ich, nicht die klügste Herangehensweise, das zu verbieten, sondern wirklich immer politisch zu fragen, was ist das, ist das jetzt notwendig oder sinnvoll zur Aufklärung für diese thüringische Landtagswahl? Man kann die Inszenierung kritisieren, man kann sie aber nicht verbieten. Die SPD macht es noch schlimmer. Sie hat, sie twittert jetzt die ganze Zeit, guck doch lieber Germany's Next Topmodel anstatt dieses Weltduell. Also wenn dann Parteien auch noch Ossis erklären wollen, was sie denn gucken sollen, das wird auf jeden Fall gar nicht funktionieren. Danke SPD, also diese Art von auch wieder von oben herab, dass ihr dürft es eigentlich nicht gucken, weil ihr wisst es noch gar nicht, aber es ist eigentlich schlecht und böse für euch, anstatt den Zuschauern auch die Möglichkeit zu geben, das selbst zu bewerten, ist erstmal eine grundfalsche Haltung. Aber das Problem steckt da tatsächlich darin, dass auch die CDU sich überschätzt, weil sie ja denkt, dass sie jetzt ihre Chance hat, den Faschisten zu entlarven. Wird es funktionieren, einen Faschisten in diesem Weltduell zu entlarven? Wahrscheinlich nicht. Der wird sich auch gut vorbereiten. Das heißt, selbst wenn er rhetorisch verliert gegen Mario Vogt, was ich nicht glaube, aber sollte Mario Vogt besser vorbereitet sein und ihn entlarven können an einigen Punkten oder stellen können an einigen Punkten, dann hat Höcke immer noch jetzt schon wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommen, wahnsinnig viel Screentime, alle werden darüber reden. Das heißt, für die AfD ist es trotzdem noch ein Gewinn. Selbst wenn er politisch das Duell verliert, gewinnt die AfD jetzt schon an Aufmerksamkeit. Das ist ihr höchstes Gut. Sollte Höcke sogar stärker sein als Mario Vogt, wovon man ausgehen könnte, dann gewinnt die AfD eben gleich doppelt. Also das Ganze ist ein Lose-Lose für alle Beteiligten. Wahrscheinlich nur Welt kriegt davon Quote und eben die AfD gewinnt. Also das ist das, was passiert. Man lässt sich ein auf dieses wahnsinnige Eskalationsspiel. Genau das, wovon man eigentlich immer warnt. Aber eben beim öffentlich-rechtlichen Sender kann man immer noch Kriterien anlegen und Kritiken äußern. Bei einem Privatsender wie Welt kann man das halt nicht machen. Deswegen natürlich nutzen das alle aus, schlachten es aus, weil sie davon mehr Aufmerksamkeit und auch mehr Gewinne haben können. Und wir haben da eben gar nicht so viel zu gewinnen. Ich springe jetzt auch auf eine gewisse Weise über dieses Stöckchen, aber einfach um es zu erklären und zu sagen, dass das müsste gar nicht so viel Bedeutsamkeit bekommen. Wir geben dem aber mehr Bedeutsamkeit, indem wir das eben nochmal so hochspielen. Das wird nicht der Weg sein, wie man den Faschismus schlagen kann. Genauso wenig wie vermutlich, das war eine andere schon mehrere Wochen zurückliegende Petition, die mich aber sehr, sehr, sehr getriggert hat und ich mich damals dazu nicht geäußert habe, aber jetzt passt es wiederum zum Thema, nämlich eine Online-Petition gegen Höcke. Die wurde Anfang des Jahres gestartet und die hat mittlerweile 1,69 Millionen Unterzeichnende. Sie heißt Wehrhafte Demokratie. Höcke stoppen. Und es ging eben darum, dass man sagen kann, Höcke ist ein Faschist, aber dass man eben auch ihn dadurch abhalten kann, überhaupt anzutreten als Kandidat für die thüringische Landtagswahl. Und das wird wahrscheinlich nicht gehen. Also das käme eben auch so einer Form von Berufsverbot, käme dem schon sehr nah. Natürlich kann man sagen, ein Nazi sollte nicht antreten, klar. Aber wenn wir eben uns auf dieses rechtliche Fahrwasser begeben und Menschen untersagen, dass sie zu politischen Wahlen antreten können, weil sie dieses oder jenes sagen, dann, wie gesagt, das meinte ich vorhin, müssen wir auch immer mitbedenken, wenn ich jetzt etwas Kritisches sage gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder gegen die Wirtschaftsweise, darf ich dann noch zu einer Wahl antreten? Das heißt, es ist eine Krux, wo dann die Linie gezogen wird. In jedem Fall ist das der rechtliche Weg, der schon mal schwierig ist, der, glaube ich, nicht der günstigste ist, der eben auch nicht dem Zugewinn der Rechten das Wasser abgraben wird, sondern sie eher noch darin bestärkt, siehst du, jetzt wollen sie auch noch mit ihren demokratischen, rechtsstaatlichen Mitteln uns klein machen. Ich glaube, das wird, wie das AfD-Verbot selbst auch, was ja nochmal ein bisschen was anderes ist, eine ganze Partei zu verbieten aus Gründen. Bei Einzelpersonen würde ich aber wirklich wäre ich wirklich vorsichtig, das politisch so hoch zu spielen, weil die Mittel beschränkt sind, zu Recht beschränkt sind und weil sie eben wahrscheinlich gar nicht so wirksam sind, sondern eher noch den Mythos bestärken, dass die Rechten dann gar nicht antreten dürfen. Abgesehen davon, dass es zeitlich sehr eine langwierige Geschichte ist. Und in dem Fall ist es jetzt sogar noch so, und da kommen jetzt zwei Punkte zusammen, die für Hyperpolitik sehr interessant sind. Also das eine ist, dass man versucht, über diesen rechtlichen Weg zu gehen, nicht über den politischen, was ein Merkmal auch, ich würde sagen, von Hyperpolitik ist, dass man sich nicht mehr politisch auseinandersetzt, sondern sich auf so Formalien zurückzieht. Das machen vor allem bestimmte Eliten. Also das ist eine Auseinandersetzung auf einem sehr hohen Abstraktionsniveau und ist eine Frage der Entpolitisierung, also der Möglichkeiten, diese Form von Auseinandersetzung aus dem politischen Raum zu nehmen und dann zu sagen, das entscheidet das Bundesverfassungsgericht oder das entscheiden eben Gerichte. Man nennt das Juridifizierung, also die Verrechtlichung von politischem Streit. Der wirkt dann neutraler, weil das ja ein Gericht entschieden hat. Das ist ja nicht mehr so subjektiv wie Politik. Heißt aber trotzdem, weil diese juristischen Institutionen auch politisch und mit Macht Politik durchtränkt sind, sind das nie diese neutralen Entscheidungen. Man hebt sie eben nur auf eine andere Ebene und versucht dadurch, würde ich sagen, den Klassenkampf zu unterdrücken. Insofern, das ist der eine Prozess, der in gewisser Weise sich seit Jahren auch schon so eingeschlichen hat. Der andere ist die Form der Petition. Darüber habe ich ja auch schon öfter gefragt, ob ihr dazu was hören wollt. Und ich glaube, jetzt ist ein ganz guter Moment. Ich kriege den Dreh dann zum Ende der Sendung, glaube ich, hin, zu sagen, dass diese Online-Petition die schlimmste der Möglichkeiten ist, per Petition sich zu melden und eigentlich dezidiert, also das Mittel von eigentlich von NGO-Politik ist, die mehr als alle anderen politischen Formen für Hyperpolitik stehen, weil man durch einen einfachen Klick, also wirklich nur durch einen Klick auf einer Internetseite, man gibt seinen Namen an, eine Sache von einer Minute, hat man etwas getan und denkt sich so, so, jetzt habe ich es aber mal dem Faschismus gezeigt. Jetzt habe ich diese Petition gegen Höcke unterzeichnet. Das kam auf im Zuge auch der Kompaktrecherchen und auch der großen Massendemos. Das heißt, es war so eine Petition, ein Ausdruck von vielen, den ja offensichtlich Millionen Menschen hatten und sagen, ich habe es auch unterschrieben aus Überzeugung. Das heißt, der Impuls ist überhaupt nicht falsch. Und auch die Idee dahinter ist überhaupt nicht falsch, zu sagen, wir müssen jetzt ja irgendetwas tun. Und das ist so ein Mittel, diesen Unmut Ausdruck zu verleihen. Er bleibt nur leider komplett folgenlos. Also ob jetzt eben 2 Millionen Menschen diese Petition unterschrieben haben oder nicht, ändert nichts daran, dass Höcke noch mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, jetzt auch noch dieses TV-Duell hat und so weiter und so fort. Also der eigentlich in Dauerschleife präsent ist, obwohl es nur, ich sage das in Anführungszeichen, nur ein Kandidat ist zur Landtagswahl. Kaum andere Kandidaten zu den Landtagswahlen im Osten sind so bekannt wie er. Also das heißt, man nutzt noch diese Reizfigur über diese Form der Online-Petition, die eben gar keine rechtliche bindende Kraft hat, die online ist, die keine Mühen kostet. Das ist wirklich so die billigste Art und Weise, eigentlich ein politisches Problem anzugehen und Menschen das Gefühl zu geben, sie hätten es bearbeitet, aber es hat eigentlich keine Folgen. Im Gegenteil, es könnte sogar noch den Effekt haben, ihm mehr Aufmerksamkeit zu geben, als er haben sollte. Deswegen glaube ich, ist diese Online-Petition eine der Arten, wie man es wirklich gar nicht machen sollte. Davon profitieren vor allem eigentlich die Seiten, die diese Online-Petition starten, weil sie E-Mail-Adressen sammeln von Leuten und sie dann auch für 1000 andere Petitionen nutzen können. Das ist so ein eigenes Geschäftsmodell, diese Form von Online-Petition. Und ich sage das freundlich, weil ich also auch viele Freundinnen, Kollegen habe, die da arbeiten und natürlich das meistens mit einem sehr progressiven linken Anspruch machen und sagen, wir müssen eigentlich Plattform schaffen, in denen Menschen sich äußern können. Das stimmt natürlich. Wenn sie aber eben folgenlos bleiben und Menschen denken, ich habe doch jetzt aber was getan und es ändert sich aber immer noch nichts, sorgt das eigentlich weiterhin für Frust. Und ich habe dann, als ich mich über die Petition aufgeregt habe, eben auch viele Nachrichten bekommen. Ja, sprich über Petitionen, aber sag auch, welche gut funktionieren. Also zum Beispiel würde ich sagen, gibt es nochmal eine andere Ebene von Petitionen, die im Grunde auch nichts bringt, aber die man trotzdem machen kann. So hat es dann eine Genossin von der KPÖ mir geschrieben. Wir machen doch immer Wohnpetitionen, um auf das Thema Wohnen aufmerksam zu machen. Also zum Beispiel in dem Unterschriften gesammelt werden für einen, einen besonderen Anlass, Gemeindewohnungen zu bauen oder einen Mietendeckel einzurichten oder. Das haben wir in Halle auch schon gemacht. Das sind dann aber echte Unterschriften, die man sammelt. Und der Witz ist, dass die Petition zum Werkzeug wird, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen und dann diese Zettel, also 20.000 Stück oder wie viel auch immer man am Ende gesammelt hat, dann halt vors Rathaus zu legen oder vor die Landesregierung zu legen und zu sagen, hier, es gibt ein großes Problem mit den Wohnungen, deswegen haben wir diese Petition gesammelt und wir geben die hier ab. Und dann hat diese Petition auch immer noch keine bindende Wirkung und ist eigentlich kein wirklicher Machthebel, hat aber insbesondere die Funktion, mit Menschen ins Gespräch zu kommen über das Thema, sei es über Haustiergespräche an Infoständen oder. Das ist also im wahrsten Sinne des Wortes ein guter Türöffner, weil man mit einem Thema in die Tür geht und nicht einfach sagt, hallo, wir sind Kommunisten, wir würden gern mit Ihnen darüber sprechen, wie wir den Kapitalismus abschaffen, sondern man hat ein Alltagsproblem, dass man über diese Petition bearbeitet, mit Menschen ins Gespräch kommt und dann ein politisches Druckmittel zu haben, Öffentlichkeit zu generieren für ein im besten Falle sinnvolles Thema. Das ist immer noch, würde ich sagen, so ein bisschen eben Schwindel, weil man eigentlich kein Machtmittel in der Hand hat. Man kann aber, wenn man das konsequent macht und jetzt nicht nur eine Petition aus Gag macht, sondern wenn man das, wie die KPÖ macht, über mehrere Jahre das Thema Wohnen verfolgt, kann das ein Mittel sein, Druck auszuüben. Ich finde es immer noch, wie gesagt, es ist so ein bisschen halb sinnvoll, aber wenn man es als ein Mittel zum Zweck verwendet, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, ist es qualitativ nochmal etwas anderes als eine Online-Petition. Deswegen würde ich sagen, schwimmt sie in so einem Graubereich dazwischen. Dann gibt es noch echte Petitionen, sage ich mal. Zumindest in Deutschland ist es so, dass es einen Petitionsausschuss gibt, auch im Deutschen Bundestag, und man Petitionen einreichen kann. Alle Petitionen, dann, ich glaube, über 50.000 Unterschriften kommen dann auch in diesen Petitionsausschuss. Ich habe mir dann angeguckt, welche es in den letzten Jahren gab. Also zum Beispiel auch zur Cannabis-Legalisierung gab es eine Petition schon. Und zu allem Möglichen, was man sich vorstellen kann, für das bedingungslose Grundeinkommen. Also schon populäre Forderungen, die dann auch über 50.000 Unterschriften bekommen. Und die Petitionen werden dann gesammelt und kommen in diesen Petitionsausschuss, werden da bearbeitet. Was sinnvoll ist, dass es das gibt, weil zum Beispiel im Petitionsausschuss dann Aufklärung, Aktenvorlage, Auskunfterteilung, also Dinge, die in einem demokratischen Staat schon wichtig sind, dass eine Petition dazu genutzt wird, um Auskunft zu bekommen über bestimmte Vorgänge im Bundestag. Das ist natürlich sinnvoll. Und dass es überhaupt diesen Petitionsausschuss gibt und dass sich Bundestagsabgeordnete mit Themen beschäftigen müssen, ist auch gut. Man muss aber trotzdem immer sagen, am Ende des Tages wird auch da nichts entschieden. Also über den Petitionsausschuss, auch über eine sehr, sehr gute im Bundestag eingereichte Petition, wird das bedingungslose Grundeinkommen nicht eingeführt. Man kann jetzt natürlich sagen, vielleicht hat die Petition zur Cannabis-Legalisierung einen Schritt dazu geleistet, dass das tatsächlich jetzt zum 1. April passiert ist. Ich möchte das gar nicht in Abrede stellen. Ich glaube nur, dass das Mittel nur ein Mittel sein kann als eine Ergänzung, um im öffentlichen Diskurs für ein bestimmtes Thema Aufmerksamkeit zu bekommen, um Bundestagsabgeordnete drauf zu bringen, sie in gewissem Sinne positiv zu lobbyieren, um Abgeordnete dazu zu zwingen, sich damit zu beschäftigen. Das kann ein Mittel sein. Wie gesagt, es ist gut, dass es diesen Petitionsausschuss gibt. Ich würde ihn aber auch hier nicht überbewerten. Das ist eine Petition, die sich schon eher lohnt zu verfolgen. Die Frage ist aber, wenn man jetzt wenig Zeit hat für politisches Engagement, macht man sowas oder engagiert man sich in einer wirklichen machtvollen Organisation, würde ich immer zu letzterem tendieren, aber nichtsdestotrotz. Und dann gibt es eben noch eine andere Form, von der ich sagen würde, sie ist noch zu wenig genutzt und zu wenig Praxis in der Bundesrepublik Deutschland, aber eigentlich die interessanteste Form ist wirklich das Volksbegehren, die Volksinitiativen und dann der Volksentscheid. Also wir haben ja diesen Dreischritt in Deutschland und das ist dann in verschiedenen Landesverfassungen so dass man eben auch zu einem bestimmten Anliegen so eine Volksinitiative zum Beispiel starten kann, die dann bis zum Volksentscheid werden kann, so wie wir das in Berlin hatten bei Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und das ist dann, wenn es bindende Volksentscheide sind, dann ist das schon das scharfe Schwert der direkten Demokratie, des sozusagen Petitionsgewerbes, das wir im politischen Geschäft haben. Also dann ist das, geht das schon ziemlich weit. Und ich komme zum Abschluss zu der einer positiven Geschichte eben, um auch zu sagen, dass so etwas durchaus sinnvoll sein kann. Denn eben am Wochenende, ich war bei diesem Infostand, wo mir die Frau von den 20.000 Elefanten erzählte. Und dort haben wir Unterschriften gesammelt für eine Volksinitiative von Gewerkschaften, vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, vom Elternbeirat, von der Linken, von einer ganzen Reihe an Organisationen, die fordern, dass eine Schule macht satt, heißt die Volksinitiative, dass alle Kinder von der 1. bis zur 6. Klasse ein kostenloses Mittagessen erhalten. In Berlin gibt es das schon. Ich kann nur sagen, als Mama profitiere ich sehr davon, dass mein Kind ein kostenloses Mittagessen in der Schule hat. Das ist also wirklich gut, weil keine Unterschiede gemacht werden, egal wo das Kind herkommt. Kriegt es einfach ein warmes Mittagessen. Das ist für manche Kinder, die in Armut leben, tatsächlich etwas Besonderes, dass es überhaupt jeden Tag etwas Warmes und Gesundes zum Mittagessen gibt und entlastet die Eltern auch enorm zu wissen, okay, das Kind ist gut versorgt, ich muss jetzt abends nicht mehr irgendwie anfangen zu kochen. Also eine sehr, sehr sinnvolle Initiative. Und als wir die Unterschriften dafür gesammelt haben, war das auch tatsächlich so, dass die übergroße Mehrheit, also ich würde sagen 90% der Menschen reagieren positiv auf so eine Form von Volksinitiative, weil sie sinnvoll ist, weil sie unstrittig ist, weil wir eben das Berliner Beispiel direkt nebenan haben und man sagen kann, hey, jedes fünfte Kind in Brandenburg lebt in Armut. Es sollte eigentlich allen möglich sein, ein warmes Mittagessen zu haben. Also die Reaktionen sind sehr positiv. Auch hier kriegt man einen wirklich schönen Gesprächsöffner. Also gerade Linke, die verlernt haben, mit Menschen zu reden, soll passiert sein. Auch ich muss jedes Mal wieder überhaupt erstmal warm werden, mit Menschen zu sprechen. Und man kann den hyperpolitischen Diskurs oder man kann Hyperpolitik wirklich nur dadurch zerbrechen, indem man die Vereinzelung löst, indem man sich auch davon löst, dass man nichts verändern kann. Also viele Leute sagen dann eben auch, ja, aber das bringt doch jetzt alles nichts, sie machen doch da oben eh, was sie wollen. Das haben auch wieder viele gesagt. Stimmt. Ich will den Leuten gar nicht die Illusion nehmen, dass Machteliten nicht tatsächlich enthoben sind den alltäglichen Bedürfnissen. Aber der Schluss kann nicht sein, wir tun jetzt gar nichts mehr, sondern wir müssen möglichst verbindliche Politikform finden, Menschen einzubinden und wirklich auch Entscheidungen herbeizuführen. Und diese Volksinitiativen oder Volksbegehren und Entscheide sind insofern, wie gesagt, das scharfe Schwert, als dass sie zumindest bindend sein können. Oder wenn sie nicht bindend sind, dass es umgesetzt werden muss, muss trotzdem die Landesregierung in dem Fall ein Konzept vorlegen, egal welche Landesregierung nach der Wahl regiert, muss dann ein Konzept vorgelegt werden, wie das mit den Schulmittagessen gehen kann, wie das finanziert werden kann. Also man hat schon ein gewisses Druckmittel und wenn man das politisch, das Thema länger verfolgt, also auch über die Volksinitiative hinaus verfolgt und die Landesregierung versucht es zu verschleppen, kann man eben wirklich über Jahre politischen Druck ausüben. Das ist natürlich nur an einem Punkt, an einem Thema. Das war bei uns bei dem Volksentscheid ja auch so. Nichtsdestotrotz ist es ein Mittel, um Regierende wirklich zur Politik zu zwingen und ist etwas, womit man trotzdem Mehrheiten gewinnen kann, womit man in positivem Sinne Menschen das Gefühl geben kann, sie haben für etwas unterschrieben, was sinnvoll ist. Sie sind darüber mit anderen Menschen ins Gespräch gekommen. Das ist immer noch nicht viel, aber das ist schon viel, viel mehr als die politische Apathie, die sonst so herrscht und ist auch immer noch mehr als die Online-Petition, weil eben dieser Akt des gemeinsamen Drüberredens, wir haben was gemeinsam getan, hier sind noch weitere Informationen dazu, wenn du dich auch engagieren willst, dann komm nochmal zu uns. Also es werden mehrere Türen aufgemacht für weiteres politisches Engagement und nicht einfach nur ein Impuls befriedigt, der Laptop wird ausgemacht und das Ganze ist wieder vorbei oder hat mich in Rage oder Aufruhr gebracht. aber ich habe eigentlich keine Möglichkeiten, mich damit weiter zu beschäftigen. Das heißt, die Form von Online-Petitionen, um es nochmal kurz zusammenzufassen, sind eine Entwicklung auch von einerseits Digitalisierung, aber andererseits NGOisierung, wenn man so will, also NGO-Politik. Eine Logik von, wir brauchen einfach nur möglichst irgendetwas Symbolträchtiges, ein Schild, das wir hinhalten können, eine Petition mit 2 Millionen Menschen, die wir hinhalten können. Sie ändert aber eigentlich nichts. Also sie befriedigt bestimmte Interessen von NGOs in dem Fall, von bestimmten Gruppen, die das forcieren. Sie ändert aber in der politischen Landschaft meistens gar nichts. Dann gibt es verschiedene Zwischenformen von Petitionen, die mehr Beteiligung und mehr Anstrengung verlangen. Die wirklich Anstrengung verlangen, echte Volksentscheide, sind extrem langwierig, brauchen Tausende, Hunderttausende Unterschriften, brauchen viele, viele Gespräche, brauchen viele ehrenamtliche Menschen, bauen aber auch den größten Druck auf. Und ich glaube, um das zu Ende zu führen, ist von der ganzen Folge, wenn man sich fragt, was kann gegen rechts funktionieren, dann sind das keine Verbotsdebatten, dann sind es keine Verbote von rechten Meinungen an Unis, dann sind es keine Verbote, keine Berufsverbote von rechten Politikern, dann wird es wahrscheinlich nicht über das TV-Duell gelöst, sondern ich glaube tatsächlich im ganz Kleinen, da in Senftenberg war neben uns ein Stand von der AfD, die hatten natürlich nichts in der Hand. Das heißt, wenn Menschen auf der Straße, auf dem Markt sehen, die AfD steht hier nur und pöbelt, die haben eigentlich nichts anzubieten, aber wenn wir als eine andere soziale Politik anzubieten haben, eine Alternative anzubieten haben und Unterschriften sammeln für ein warmes Mittagessen für Kinder, dann kann man, glaube ich, Menschen schon noch überzeugen, wer bringt dir eigentlich in deinem alltäglichen Leben wirklich etwas, wer macht einen Unterschied? Die AfD ist es eigentlich nicht. Und ich glaube, nur so kann es letztendlich gelingen. Man muss nur versuchen, diesen kleinen Marktplatz in Senftenberg auf die große Bühne zu heben, weil sonst tatsächlich würde es auch eine Sisyphus-Arbeit. Aber darum kommen wir nicht drum herum. Hyperpolitik zu durchbrechen wird wahrscheinlich nur durch die vielen Marktplätze gelingen. Und mit dieser wunderschönen Geschichte entlasse ich euch in diese Woche. Und ja, guckt das TV-Duell halt an, wenn ihr meint, ihr müsst. Ich gucke vielleicht auch mal ganz kurz rein, aber ja, ich glaube, es ist alles dazu gesagt. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder.
Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de/hyperpolitik. Vielen Dank.